Liebe Freunde, wir hörten immer wieder aus der Rede an Anguttara Nikaya 5, 57: Mein Wirken ist mir zu eigen. Erbe meines Wirkens bin ich. Mein Wirken ist mein Mutterschoß. Mit meinem Wirken bin ich verknüpft. Mein Wirken ist meine Zuflucht. Welche Tat ich tun werde, heilsame oder üble, deren Erbe werde ich sein. Es liest sich das leicht, aber es sind sehr ernste Worte, die unsere ganze Lage bei jedem Einzelnen von uns bestimmen. Es bestimmt unsere Situation, in der wir uns befinden. Vom Theravada her wird ja die Lage eigentlich auch, die Lage für ein Weiterkommen auf dem seelischen Gebiet, sehr negativ beurteilt. Denn ich habe kürzlich gelesen, dass man in Ceylon, in Sri Lanka, eine Grotte zeigt. In dieser hat der letzte Mensch gelebt, der das Nirvana erreicht hat. Und ich denke jetzt auch an die von unserer Schwester Maya übersetzte Biografie von Fra Acharya Moonburi Datta Thera von Thailand. Der lebte ganz oben in dem Dschungel von Thailand, wo auch viel wilde Tiere sind. Also hat auch viele Begegnungen mit Tigern und so weiter. Und der lebte ja sehr streng, ein sehr strenges, abgeschiedenes Leben, Buridatta Thera. Und so streng lebte der, dass ihm andere Menschen nicht ganz trauten, die gewöhnlichen Menschen so, dass sie ihn immer wieder verheeren unterzogen und ihn belästigten gewissermaßen, weil sie das fast unglaublich, auch von sich aus, von unglaublich hielten, wie der so in seiner Einsamkeit lebte, auch in einer Einsamkeit, wo viele Tiger und so weiter, hat auch viele Begegnungen mit Tigern und so weiter, mit wilden Tieren. Das ist dort oben wohl noch sehr ursprünglich, im Norden von Thailand. Und ich möchte bloß so ganz kurz hier auf dieses zurückkommen, auf einige Anmerkungen. Er starb dann mit 79 Jahren, starb er im Jahre 1949. Und ein Jahr vor Maharishi Ramana, der im April 1950 mit 70 Jahren starb. Also er ist 79 Jahre alt, 1949 gestorben, der Fra Acharya Moonburi Datta Thera. Hier bloß ganz kurz will ich auf seine Lebensart hinweisen. Da schreibt in der Übersetzung der Biografie von unserer Schwester Maya, da steht: Bereits zu Beginn seiner Übungen konnte sich der ehrwürdige Acharya Moon das Verdienst zuschreiben, sich in der Wildnis aufzuhalten, die ihn mit friedvoller Abgeschiedenheit segnete. Alles in der Umgebung erweckte Besonnenheit. Während des Sitzens, Stehens oder sich Niederlegens war die Besonnenheit in der Weisheit der Kontemplation des Dharma stets gegenwärtig, sowohl nach innen als auch nach außen. Sie werden zum Dauerzustand nur im Schlaf unterbrochen, Leichtigkeit und Schwungkraft beherrschen jede Haltung des Körpers. Unter keiner Verpflichtung, unter keinem Zwang, der den Geist niederdrücken könnte, gewinnt der Ausblick auf Befreiung zunehmend an Glanz. Je einsamer und von jeder menschlichen Behausung entfernt der Aufenthaltsort ist, wo nur wilde Tiere frei umherschweifen, umso williger der Geist, sie aus dem Abgrund der Beschmutzungen zu erheben, indem er zu jedem beliebigen Zeitpunkt einem Vogel gleicht, der bereit ist zu fliegen. Noch sind die Beschmutzungen in den Tiefen des Geistes vorhanden. In einer solchen Umgebung aber ist die Macht des Geistes hochentwickelt und es scheint, als wären wir bereits hunderte von Schmutzflecken losgeworden und nur einige wenige noch geblieben. Das ist der Einfluss einer Umgebung, die den Strebenden zu allen Zeiten ermutigt. Und hier noch dieses als Hinweis auf die Lebensart des ehrwürdigen Ajahn Mun. Nachdem der ehrwürdige Ajahn 5 Jahre in dem Dorfe Nangpfuhe verbracht hatte, begann sein 79-jähriger Körper Zeichen der Krankheit aufzuweisen. Ungefähr im Monat März während der heißen Jahreszeit im Jahre 1949, einen Monat vor dem Vollmond des 4. Mondmonats. Es war der erste Tag seiner Krankheit, die sich später als die letzte erwies. Der ehrwürdige Ajahn Mun sagte, dieses ist die Krankheit eines alten Menschen, dessen Leben durch keine Mittel mehr verlängert werden kann. Ich gleiche einem alten, noch aufrecht stehenden Baume, deren Begriffe ist, zu sterben. Sagte ich euch nicht schon viel früher, dass ihr nicht ein zu großes Vertrauen in meine Person haben und nicht unachtsam sein sollt? Ihr müsst, solange ich noch lebe, eure äußerste Kraft aufbieten. Wenn es irgendwelche Zweifel und Probleme gibt, so kann ich euch helfen. Wenn ihr meine Hilfe sucht, solange ich lebe, werdet ihr später kein Bedauern haben. Dieses ist das Gesetz der Veränderlichkeit oder des Flusses, das sich jetzt an meinem Körper zeigt, der sich bald auflöst. Erinnert euch, dass ich es bereits vor Jahren gesagt habe. Jetzt ist die Zeit gekommen und nichts kann es mehr ändern. Das Gesetz der Veränderung, des Flusses und des Nichts-Selbst wird unaufhörlich an jedem Menschen und an jedem Tier. Seine Wirkung wird innerhalb weniger Monate an meinem Körper offenbar werden. Dieses ist die unwiderrufliche Wahrheit. Die Nachricht seiner letzten Krankheit verbreitete sich schnell. Aus fern und nah strömten die Menschen zum Dorf in Nangpfuhe, Laienanhänger ebenso wie Bhikkhu und Novizen. Sie kamen aus allen Richtungen, ungeachtet der Entfernungen und der Unannehmlichkeiten, die die Reise in sich schloss. Ob Regen oder Sonnenschein, die Menschen strömten in endlosen Mengen auf das Dorf zu, das tief inmitten von Wäldern und Bergen lag, etwa 25 bis 30 Kilometer von der Landstraße entfernt zwischen den Städten Udon, Thani und Sakhol Nakhon. Außer den Bejahrten, die auch die letzte Wegstrecke noch in Ochsenkarren zurücklegten, kamen alle anderen von der Landstraße her zu Fuß. Der ehrwürdige Ajahn bevorzugte die Abgeschiedenheit und selbst von Bhikkhus und Sammaneras wollte er nicht gestört werden. Da aber unter diesen Umständen eine sehr große Menschenmenge ihn zu sehen wünschte, so wurde die Situation ziemlich entmutigend. In besonderen Fällen mussten den Ankömmlingen Linderungsmittel gereicht und in Ausnahmefällen der eine oder andere in die Obhut der Dorfbewohner gegeben werden. Also er war da schon eine Berühmtheit in dieser Richtung, ein als einzigartiger Mensch bekannt. Und ich möchte sagen, man kann natürlich, wie ich das vorhin an den Beispielen von Ceylon erwähnte, dass man da eine Höhle zeigt, wo einer gelebt hat, ein Mensch gelebt hat, der als der Letzte ins Nirvana eingegangene bezeichnet wird. Man kann das natürlich, das sagt man so, denn gerade derjenige, der wirklich den Heilsweg bis zuletzt geht, der wird ja ganz wenig bekannt sein. Und auch hier Ajahn Mun ist ja auch natürlich dann auch erst später bekannt geworden und man hat sich dann tatsächlich mit Verwunderung hat man ihn betrachtet in seiner so zurückgezogenen und ganz konsequenten Art sich loszulösen. Da hat man natürlich eine große Bewunderung für ihn gehabt. Aber man kann natürlich nicht von außen her. Also ich meine, es ist eine, die Einschätzung des Theravada von den heutigen Zeitläufen ist eine negative. Sie ist auch eine negative hinsichtlich des Mönchtums. Also deswegen auch so eine Sache, wie eben, dass einer dass man eine Höhle zeigt von dem, der vor sehr langer Zeit mal ins Nirvana eingegangen ist. Und natürlich, wenn man jetzt so die Verhältnisse von Ceylon, die leider auch nicht schön sind, wenn man die hört, da kann man ja auch verstehen, dass irgendwie Unheilszeichen eben allzu groß da sind und den Menschen den Weg erschweren, bis dahin hinaus erschweren. Und ich wollte nur darauf hinweisen, dass wir in einer Situation leben, wo wir eigentlich die Buddha-Lehre nur annehmen können, wenn wir sie als Stufenweg anerkennen. Also nur, wenn wir sie als Stufenweg anerkennen, hier in unserer Situation. Und der Buddha lehrt ja auch sehr klar und sehr deutlich einen Stufenweg, den wir natürlich auch immer wieder in uns vertiefen müssen, im betrachtenden Studium und im Stillwerden. Denn nach der Buddha-Lehre gibt es ja diese Hindernisse zum Heile. Das ist der Glaube an Persönlichkeit, also dass diese Persönlichkeit hier mein wahres Selbst ist. Dann die Zweifelsucht, die Sucht eben zu zweifeln an einem Wege des Loslassens, der Befreiung, als einem Wege zum Heile. Dann der Glaube an die schlechthinige Wirksamkeit religiöser Zeremonien und Gebräuche, dann sinnliches Begehren, sinnliche Abneigung, dann Begehren nach formhaftem Werden, Begehren nach formlosem Werden, und dann der Stolz, die Zerstreutheit und das Nichtwissen. Das sind die Fesseln, die den Menschen eben an das Persönliche anfesseln. Und wir kommen ja, wie gesagt, nicht als unbeschriebenes Blatt auf diese Welt, sondern wir sind eigentlich vollgeschrieben. Als Frucht, also die Frucht des Karma begleitet uns. Der eine hat es auch auf diesem Wege, auch auf dem Stufenwege leichter, der andere hat es sehr viel schwerer. Ich wollte jetzt noch gerade mal näher betrachten Ausführungen unseres Lehrers Georg Grimm. Der Sotapanno, der in den Strom, der zu Nibbana führt, eingetreten ist, das ist die erste Stufe. Ein solcher hat seine Persönlichkeit im Lichte des Anatta-Gedankens und des Paticca-Sammupada, also der Kette der Ursächlichkeit, so tief durchschaut, dass er den Glauben an Persönlichkeit als unsere Essenz restlos verloren hat, mit der Folge, dass auch jegliche Sucht, an den vier hohen Wahrheiten zu zweifeln, für immer in ihm erloschen ist. Damit ist er sich auch über seinen weiteren Weg klar geworden. Es kann nur der Weg der immer größeren Vertiefung dieser eigenen anschaulichen Erkenntnis sein. Das ist für ihn so selbstverständlich geworden, dass auch der Hang zum Glauben an die Wirksamkeit religiöser Zeremonien und Gebräuche in nicht zerflattert ist. Und hier wird dann zitiert, gleich wie Mönche zur Herbstzeit die Sonne, die Lüfte durcheilend an klaren, wolkenlosen Himmel leuchtet und flammt und strahlt. Ebenso wird der erlesene Jünger, wenn ihm das ungetriebte, fleckenlose Auge für das Wunderding, also für den Dhamma, aufgegangen ist, von drei Koppeln befreit. Dem Glauben an Persönlichkeit, der Zweifelsucht, dem Hang zu religiösen Zeremonien und Gebräuchen. Eben diese Erkenntnis eines Sotapanno meinen auch die folgenden Worte des Buddha. Inwiefern, o Herr, eignet sich ein Jünger von dir deine Botschaft an? Ist er der Belehrung zugänglich? Über allen Zweifel hinübergekommen, jeglicher Ungewissheit entronnen und verweilt er in vollendeter Selbstsicherheit, von keinem anderen mehr abhängig in allem, was deine Botschaft betrifft. Da sieht Agewässer nur ein Jünger von mir, was es auch an körperlicher Form gibt, eigen oder fremd, grob oder fein, gemein oder edel, fern oder nahe, vergangen, gegenwärtig oder zukünftig. Jede körperliche Form sieht er in vollkommener Weisheit der Wirklichkeit gemäß also an. Das gehört nicht zu mir, das bin ich nicht, das ist nicht mein Selbst. Was es auch an Empfindung, an Wahrnehmung, an Gemütstätigkeiten, an Erkennen gibt. Jede Empfindung, jede Wahrnehmung, jede Gemütstätigkeit, jedes Erkennen sieht er in vollkommener Weisheit der Wirklichkeit gemäß also an. Das gehört nicht zu mir, das bin ich nicht, das ist nicht mein Selbst. Insofern, Agewessano, eignet sich ein Jünger von mir meine Botschaft an. Ist er der Belehrung zugänglich, über allen Zweifel hinübergekommen, jeglicher Ungewissheit entronnen, unverweilt er in vollendeter Selbstsicherheit, von keinem anderen mehr abhängig in allem, was die Botschaft des Meisters betrifft. Es leuchtet wohl ein, dass eine solche Erkenntnis auch ohne weiteres die Grundlage abgibt für die vierte Eigenschaft, die nach dem Buddha ein Sotapanno sich erworben haben muss. Er muss ein durchaus sittenreiner Mensch geworden sein, hat sie Eigenschaften erworben, die den Erlesenen wohlgefällig sind, keine Angriffsfläche bieten, die innerlich frei machen und damit zur Konzentration hinleiten. Es ist die mit der Zerstörung der drei ersten der fünf Niederzellen im Koppel und seiner vollkommenen Sittenreinheit hat der Sotapanno einen gewaltigen, ja hat einen entscheidenden Sieg über den großen Feind, den grausen Durst nach Welt und Leben erfochten. Kann er doch, wie der Buddha oft so in Dika Nikayo 16 ausführt, als erlesener Jünger selber von sich konstatierten, vernichtet habe ich für mich die Helle, vernichtet die Wiedergeburt in einem tierischen Schoße im Gespensterreich, vernichtet niedere Daseinsform, den schlimmen Gang, den stürzenden Abgrund. Ich bin ein Sotapanno, habe mich in Sicherheit gebracht, bin der höchsten Erwachung gewiss. Wird er natürlich nur sehr heimlich für sich sagen. Das wird er nicht mit großer prophetischer Stimme nach außen verkünden. Denn dann wäre es bestimmt auch nicht ganz richtig. Also, das ist eine Sache, die an eine Erkenntnis tief innerlichst ist und die sehr geheim im Herzen bleibt. Denn sein Allerheiligstes, wenn es wirklich echt da ist, verrät kein Mensch. Ein Sotapanno wird nämlich, wie der Buddha weiterlehrt, höchstens noch siebenmal unter glücklichen Verhältnissen als Mensch oder in einer Himmelswelt wiedergeboren. Da ist ein Mensch durchaus sittenrein geworden, aber er hat die Konzentration und die Weisheit nur mäßig entwickelt. Doch hat er die drei Koppeln abgestreift und wurde nur noch siebenmal wiedergeboren. Nur noch siebenmal unter Göttern und Menschen wandelnd, wallend, macht er dem Leiden ein Ende. Ein solcher wird ein Erlesener genannt, der das Wunderding bereits sieht, der das Wissen des Kämpfers besitzt, der anklopft an das Tor der Ewigkeit. Derart ist ein erlesener Jünger, der die erste Etappe des Heilsweges zurückgelegt, die Frucht der Sotapannaschaft gepflückt hat. Ein erlesener Jünger aber ist auch schon derjenige, der noch auf dem Wege zur Sotapannaschaft wandert, noch nach der Frucht des Eintrittes in den Strom ringt, sei es, weil er sich von der Lehre des Buddha so angezogen fühlt, dass er von tiefem Vertrauen zu ihr erfüllt ist, sei es, dass er den Anatta-Gedanken bereits mäßig begreift. Auch ein solcher wandelt nach Samyutta Nikayo 25 auf dem rechten Wege, wandelt im Bereiche der Erlesenen, ist hinübergekommen über den Bereich der gewöhnlichen Menschen. Sein Vertrauen bzw. seine schon erworbene Einsicht muss aber so stark sein, dass er unfähig geworden ist, eine Tat zu begehen, die ihn in eine Hölle oder in tierischen Schoß oder in das Gespensterreich führen könnte. Ja, ist auch unfähig zu sterben, ehe er die Frucht der Sotapannaschaft erreicht hat. Eine Versicherung, die durch die Erwägung verständlich wird, dass sein glühendes Verlangen oder im Sinne des Buddha gesprochen, seine das Leben schaffende und erhaltende Schöpfertätigkeit, Drayu Sankaro, das Leben immer wieder neu anfacht, bis er sein Ziel erreicht hat. Das ist nämlich eine Sache, die ganz und gar zu erwägen ist. Wenn einer auf dem Wege ist, dann wird er nicht sterben und er wird nicht dahin gehen, bevor er nicht dieses Ziel erreicht hat. Und deswegen habe ich auch schon so oft bemerken können, dass Leute, die tatsächlich konsequent auf diesem Wege blieben, alle sehr alt geworden sind. Man würde denken, es müsste doch sein, dass einer immerhin die Nachteile des Lebens stark sieht, wenn er die Buddha-Lehre sieht, und dass er dann vielleicht sehr schnell der Sache satt davon geht. Aber es ist tatsächlich so, gerade das Ziel zu erreichen, ist sehr lebenserhaltend. Also wenn einer konsequent ist, wenn einer diesen Weg des Loslassens, diesen Weg der Befreiung wirklich geht, so ist tatsächlich das außerordentlich lebenserhaltend. Er wird nicht sterben, bevor er nicht dieses Ziel erreicht hat. Also das ist auch drin. Und also es ist sogar in dieser Beziehung lebenserhaltend, außerordentlich lebenserhaltend. Ja, ist auch unfähig zu sterben, ehe er die Frucht der Sotapannaschaft erreicht hat. Eine Versicherung, die durch die Erwägung verständlich wird, dass sein glühendes Verlangen oder im Sinne des Buddha gesprochen, seine das Leben schaffende und erhaltende Schöpfertätigkeit, das Leben immer wieder neu anfacht, bis er sein Ziel erreicht hat. Und das ist auch für uns wichtig, die wir einen Stufenweg anerkennen. Denn diese Gemeinschaft kann auch nur bestehen, wenn sie einen Stufenweg anerkennt. In unserer Lage ist das durchaus wichtig zu sehen, dass der Weg in Stufen hinausgeht. Das ist also, denn ich habe schon oft Leute, die sehr, also die, ich möchte beinahe sagen, plötzlich dann fanatisch waren und so eigentlich plötzlich alles aufgeben wollten, dass die irgendwie immer gescheitert sind. Und es war ja auch etwas der Fall bei Kubin, dem Maler, der die Lehre des Buddha von Georg Grimm gelesen hat und tiefst ergriffen war, wie manche damals, der aber diese Sache auch mit äußerstem Fanatismus angriff, auch sich gar nicht mehr gewaschen hat und so weiter, überhaupt seinen Körper vernachlässigt hat, dass der dann natürlich auch auf diesem Wege gescheitert ist. Denn der Buddha selber, der ja auch zwei Dinge gemieden hat und auch er war gegen die Selbstquälerei, die ja in Indien sehr, auch heute noch, sehr in Gebrauch ist. Es gibt ja heute noch Menschen, die tatsächlich eine ganze Nacht im Gange stehen, im Wasser. Und weil sie meinen, auf diese Art eben alle ihre Begierden und so weiter, alles Niedrige in sich zu ertöten. Es gibt ja heute auch noch, es ist ja auch in Indien das Prinzip, nicht kann man durch Wohlsein erlangen, sondern nur durch Leiden kann man Wohlsein erlangen. Also das gibt es auch stark. Und das ist an sich ein Weg, den der Buddha eigentlich perhorisiert hat, weswegen ja auch die fünf Asketen, die ihn begleitet hatten, ja, die diesen Weg gingen, den Weg der Schmerzensaskese, deswegen die ihn auch irgendwie sich von ihm entfremdet hatten, und aber die er dann trotzdem bekehrt hat. Aber und ebenso auch natürlich den Weg der Hingabe, der haltlosen Hingabe, der Sinnenliste, der ist auch ein verkehrter Weg. Der geht natürlich auch deswegen spricht er ja auch vom mittleren Pfad. Es ist natürlich irgendwie auch karmisch bedingt. Wenn der Mensch eine gute Urteilskraft hat, so ist das wirklich ein großer Schatz, wenn er da abzuwägen versteht, zwischen diesen beiden Extremen. Das ist natürlich ein ganz großer Schatz, den er hat, als gute Frucht des Karma. Urteilskraft ist schon sehr wichtig, weil sie zum richtigen Maßhalten führt. Wenn man natürlich diesen Weg geht, so merkt man, dass man immer wieder zu sich kommen muss, immer wieder bei sich bleiben muss. Dann ist es sogar, drängt es einen, das regelmäßig zu tun. Es drängt einen. Man kann nicht anders. Und es ist das auch ein Zeichen, dass man tatsächlich auf dem Wege ist. Sowohl betrachtendes Lesen, als auch, dass man immer wieder einmal in seinen stillen Winkel hingeht und dass man einmal wieder die halbe Stunde, die vielleicht, man will auch da nicht extrem sein, auch da kann man extrem werden und das ist auch falsch. Aber dass man wenigstens jeden Tag sich eine halbe Stunde wirklich mal ganz auf sich zurückzieht. Wenn man das regelmäßig macht, da hat das eine sehr große Bedeutung, kann dann auch mehr draus werden. Aber wenn man das regelmäßig macht, so ist das von einer ganz großen Bedeutung. Man rafft sich immer wieder auf, um das Unverwirklichte zu verwirklichen, das Unerreichte zu erreichen. Denn man ist ja Sotapanno zweiten Grades und damit ein Kämpfer geworden. Dabei mag der eine mit scharfen Geisteskräften begabt, auch schon auf dieser ersten Etappe des Heilsweges sie ausschließlich auf seine eigene Erkenntnis stützen und so als Wahrheitsergebener ein Dhammanusari der Frucht der Sotapannaschaft zustreben, während ein anderer der schwächeren Geisteskräften bei der Kenntnisnahme der Heilsbotschaft ihre Größe zunächst mehr fühlt, das aus diesem Gefühle herauswachsende Vertrauen zum Buddha und seiner Lehre zum Stützpunkt nehmen mag und so zum Vertrauensergebenden zum Satanusari wird. Auch diese Wahrheitsergebenden und Vertrauensergebnisse sind Anwärter auf Heiligkeit. Heiligkeit hat auch so, es ist manchmal schon fast oft so christlich eingefärbt, immer, wenn man an Heiligkeit denkt, sondern ich möchte vielleicht sagen, heil geworden sein. Ein heil geworden sein hat vielleicht, kann man eigentlich auch sagen, dafür. Auf diese Wahrheitsergebenden, Vertrauensergebenden sind Anwärter auf Heil geworden sein, haben sich ja doch den Weg, der aus der Welt herausführt, betreten, wer infolge des Einblicks in das Nibbana, in den Zustand jenseits der Erscheinungswelt, als den uns allein angemessenen, der ganzen Zahl der Weltlinge, der Familie der Weltlinge, dem Kreis der Weltlinge, der Bezeichnung eines Weltlings entrinnt und eintritt in die Zahl der Arya, der Erlesenen, die Familie der Erlesenen, den Kreis der Erlesenen und die Bezeichnung eines Erlesenen erhält, diesen Menschen bezeichnet man als Anwärter auf den Weg zum Heilwerden. Auch bereits von diesen aus den Irrgängen der Welt auf die Sotapannaschaft übergetretenen gilt, dass sie höchstens noch 7-mal wiedergeboren werden, wegen sie auch gemessen an dem Maßstab ihrer gewaltigen Erkenntnis nur eine mäßige Energie entwickeln. Jene, welche die erlesenen Wahrheiten, wie sie der abgründige Weise wohl dargelegt hat, klar verstehen, erreichen kein 8. Leben mehr, selbst wenn sie arglässig sein sollten. Denn wer einmal das Ziel der Sotapannaschaft in seiner gewaltigen Größe erfasst hat und den Weg zu ihm klar durchschaut, der wird mindestens so viel Energie aufbringen, als nötig ist, um dieses Ziel noch in seinem gegenwärtigen Leben zu erreichen. Das heißt also, um noch in dieser seiner gegenwärtigen Existenz für immer von dem Wahn der Persönlichkeit als etwas zu seinem Wesen Gehörigen loszukommen und die Vorschriften der Sittenreinheit vollkommen einhalten zu können, womit er dann den in ihm hausenden Drang so veredelt sieht, dass ihn dieser in seiner Todesstunde unmöglich mehr zum Ergreifen eines Keimes unterhalb der Menschenwelt verleiten kann. Diese Frucht der Sotapanna-Schaft wird er so unfehlbar pflücken, dass, wenn nötig, sich darüber der Weltuntergang verzögern müsste. Gesetzt ein Mensch befände sich gerade auf dem Wege, die Frucht der Sotapanna-Schaft zu erreichen, und es sei gerade die Zeit des Weltbrandes, so würde, bevor dieser Mensch die Frucht der Sotapanna-Schaft nicht erreicht hat, die Welt nicht in Brand geraten. Es ist natürlich ein sehr starkes Beispiel, aber ich glaube, Georg Grimm hat es sehr wörtlich genommen. Und ich hatte auch mit ihm mal drüber gesprochen, denn da war einer, der das sagte, das ist zu viel gesagt. Aber es ist natürlich überhaupt, es soll natürlich nur andeuten, welche Bedeutung es hat, wenn man auf diesem Wege geht. Dann wird natürlich wird man natürlich nicht eine gewaltsame Unterbrechung dieses Weges mehr erfahren. Das ist natürlich wohl darin. Da wird keine gewaltsame Unterbrechung dieses Weges mehr eintreten. Das ist wohl damit deutlich gesagt.